Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Wenn meine Frau und ich manchmal in Erinnerungen schwelgen, wir kommen ja jetzt so langsam in diese Phase, wo man dann so, ah ja, früher und wo die Kinder klein waren, dann ist das oft ein Grund zum Streiten. Warum? Weil ich glaube, meine Frau hat irgendwas anders erlebt als ich. Die hat irgendwie eine andere Geschichte als ich. Ich sage immer so, war ich noch damals? Sie sagt, das war völlig anders. Das war gar nicht so. Und ich sage, doch, das war so, du erinnerst dich nur nicht richtig. Und dann können wir richtig ein paar Nicken ergeben. Ihr kennt das. So, wenn man dann zurückdenkt, dann dichtet man vielleicht das eine oder andere dazu. Und ich bin so einer. Ich bin jemand, der gerne auch mal die Sachen ein bisschen, sag ich mal, ausschmückt. Es ist dann lustiger oder ist dann wirkt gefährlicher und mein Einsatz wirkt heldenhafter und so. Und dann vermischt sich das manchmal in meiner Erinnerung und ich denke tatsächlich, ihr kennt vielleicht den Spruch, Erinnerung verklärt. Man hat dann so bestimmte Sachen, die man sich merkt und denkt, so war das. Und dann gibt es manche Wünsche und Gedanken, die sich da reinmischen mit unserer Erinnerung. Das ist vielleicht auch gut so. Die Kinder nervt es immer schon, die hocken dann am Tisch und sagen, hört einfach auf damit. Ihr habt beide recht oder wahrscheinlich habt ihr beide nicht recht. Warum macht ihr sowas? Streitet doch nicht darüber. Ja. Und da ist mir das beim Gucken des Galaterbriefes oder beim Angucken des Umfeld vom Galaterbrief, was eigentlich hier Paulus als Anlass nimmt, den Galaterbrief zu schreiben, ist mir das wichtig geworden. Denn der Galaterbrief, da geht es genau darum, dass die Galater, diese Gemeinden, kurdische Gemeinden würde man heute sagen, oder türkische Gemeinden in dieser Provinz zwischen der Türkei und Syrien, diese Gemeinden, die haben einfach das Evangelium von Jesus aufgebläht, mit so ein paar anderen Sachen noch mit dazu reingemixt und auf einmal wird durch das, was man dazu mixt, wird aus dem guten Evangelium wird was ganz anderes. Wie so aus meiner reinen Erinnerung dann durch das ein oder andere, was ich dazu dichte, dann etwas ganz anderes wird. Vielleicht eine ganz andere Story, als es einfach vorher war. Paulus hat diese Gemeinden gegründet in seiner ersten Missionsreise. Uns werden ja 3 Missionsreisen in der Apostelgeschichte von ihm berichtet. Und in seiner ersten Reise gründet er diese Gemeinden, als er von Zypern eben dann reist in Richtung heutige Türkei eben. Und da gründet er mindestens 3 Gemeinden, die hier in diesem Bibeltext auch erwähnt werden, Ikonium, Lystra und Derbe. Und ich lese uns mal das als Hintergrund, Apostelgeschichte 14. Es geschah aber in Ikonien, dass sie wieder in die Synagoge der Juden gingen und so predigten, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurden. Also heute gibt es in dieser Gegend ja kaum noch Juden. Die sind durch die Islamisierung dieser Gegend fast vollständig ausgerottet. Wir haben im Osten der Türkei, da haben wir noch einiges an Juden, gerade in großen, eher westlich orientierten Städten, aber gerade so Anatolien und diese ganze, sag ich mal, eher ländlichen Gebiete, da gibt es kaum noch Juden. Also dort waren aber noch viele Juden zu der Zeit. Die Juden aber, die ungläubig blieben, stifteten Unruhe und hetzten die Heiden auf gegen die Brüder. Dennoch blieben sie eine lange Zeit dort und lehrten frei und offen im Vertrauen auf den Herrn, der das Wort seiner Gnade bezeugte und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Die Menge in der Stadt aber spaltete sich. Die einen hielten es mit den Juden und die anderen mit den Aposteln. Als sich aber ein Sturm erhob bei den Heiden und Juden und ihren Oberen und sie misshandelten und mit Steinen nach ihnen werfen wollten, merkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens nach Lystra und Derbe in deren Umgebung und predigten dort das Evangelium. Und dann entstehen da auch Gemeinden. Also mindestens diese 3 Orte, aber es müssen wahrscheinlich noch mehr gewesen sein, Gemeinden, die da in so einer Erweckungszeit entstanden sind. Ich habe es gerade beim Herfahren meinem Mitfahrer im Auto gesagt, hier das Wiesental, das war ein richtig Erweckungsgebiet. Jeder Ort, große Gemeinden, alles. Ich habe das Privileg, gerade so ein bisschen die Anfänge vom Verband zu studieren, gerade so Wechsel vom 19. aufs 20. Jahrhundert. Da war hier was los. Da haben sich die großen Gemeinschaftsverbände gebettelt. Zu wem gehören jetzt diese Riesengemeinschaften? Zu Krishona oder zum AB oder zu wem? Überall Massen von Menschen, die gläubig sind, hier im Wiesental. Ja. Und jetzt ist es lang nicht mehr so, wie es damals war. Und so war es hier, Erweckungszeit in Galatien. Und viele Leute zum Glauben gekommen. Und da passiert es natürlich, dass, obwohl die Christenheit im jüdischen Kontext begonnen hat, dass hier halt auf einmal die Nichtjuden, die an Jesus glauben, irgendwie die Mehrheit gebildet haben. Mehr Heidenchristen waren in den Gemeinden als Judenchristen und sie haben angefangen eben zu streiten darüber, wie viel Jüdisches muss eigentlich noch, müsst du als Christ noch machen? Und ihr, wenn ihr schon eine Weile Christ seid, ihr habt das automatisch in eurem Kopf. Ihr bekommt es mit der Muttermilch angezogen, die Art und Weise, wie ihr das Alte Testament lest und was von dem, was ihr dort lest in den Gesetzen, ihr tatsächlich in euer Leben übernimmt. Das zeigt schon, dass dieser Prozess eben Jahrhunderte, sogar Jahrtausende alt ist, dass wir darüber nachdenken, was von dem gilt eigentlich für uns heute noch. Ich vermute mal, es gibt keinen hier unter uns, der wirklich die Gesetze des Alten Testamentes hält. Also zumindest habe ich kein einziges Haus hier gesehen, wo ein Zaun ums Dach gebaut ist. Das wäre von den mosaischen Gesetzen her geboten, dass man einen Zaun um das Dach baut. Macht niemand, macht auch keinen Sinn, wenn man kein Flachdach hat, fällt ja auch keiner runter, weil da niemand drauf läuft. Ist ja klar. Aber so machen wir automatisch solche Dinge. Wie gehen wir eigentlich damit um, mit den Gesetzen? Und das war die Diskussion in der ersten Generation Christen. Die kommen ja völlig aus dem Heidentum. Und sie müssen darüber diskutieren, wir nehmen jetzt einen Glauben an, der eigentlich vom Jüdischen kommt, aber eigentlich nicht jüdisch ist. Was müssen wir denn? Und es gibt kaum noch Briefe, noch ganz wenige, die Evangelien sind erst gerade am Schriftlichen entstehen, sind meistens noch mündlich unterwegs. Was man schriftlich hat, ist das Alte Testament. Ja, was von dem, was wir da lesen, müssen wir jetzt eigentlich einhalten und was nicht? Und die Leute, die dann aus dem Jüdischen, oder da kamen Leute aus dem jüdischen Kontext, die Christen geworden sind und haben gesagt, ist doch selbstverständlich. Also wenn du Christ bist, musst du dich an das halten, was in der Bibel steht. Und da steht doch hier 10 Gebote und die 256 andere Gebote und ihr müsst euch beschneiden lassen und ihr müsst den Sabbat einhalten und so weiter, alles Mögliche, was da eben im ersten Jahrhundert ganz normal war. Und nun kommen die in Struggles, diese Gemeinden, weil Paulus hatte ihnen was anderes gepredigt, aber Paulus war jetzt gerade schon mit unterwegs zu den nächsten und Gemeinden und dann haben sie sich gefragt, ja, was machen wir jetzt? Das hört sich total cool an, was die da erzählen, diese Lehrer, und vielleicht sind wir echt nicht biblisch genug, vielleicht müssen wir ein bisschen bibeltreuer sein und die Dinge echt einhalten, die da stehen. Und sie haben angefangen, Sachen zu übernehmen, und Paulus wird völlig confused, weil für ihn das dann ihnen Verrat am Evangelium ist. Das Evangelium hatte ja, so ist ein großer Gedanke, gerade eben das Gesetz eben in ein anderes Licht gestellt auf einmal. Und er ist auf dem Weg nach Jerusalem, weil er will dieses Thema ein für alle Mal klären in Jerusalem, der große Apostelkonzil, Apostelgeschichte 14, 15 vor allem, der dann dort stattfindet. Dort wird es dann ein für alle Mal geklärt, aber ist an dieser Stelle noch nicht. Er schreibt es am Ende seiner ersten Missionsreise, diesen Brief. Es ist also noch nicht ein für alle Mal geklärt. Es ist noch alles in der Diskussion. Was ist bibeltreu und was ist nicht bibeltreu? Was wir als Gemeinden, als Christen leben. Und er verkämpft sich vehement. Das ist ein ganz besonderer Brief, der Galaterbrief. Er ist einer der Briefe, die auch Reformation, also am Ende, sage ich mal, dieser katholischen gesetzlichen Phase, die dann im 15. Jahrhundert rum in die Reformation, in Reformationszeit mündet. Dort wird auch neben dem Römerbrief, wird der Galaterbrief zu den wichtigsten Briefen, die Martin Luther, John Wesley, große Erweckungsprediger, ganz stark beeinflusst haben, weil er wie kein anderer Brief eben das auf diese Diskussion eben durchführt. Was vom Gesetz gilt eigentlich für dich noch? Und wenn du jetzt frisch im Glauben bist und nicht so weit, jung bist und die Bibel erst ein, zweimal gelesen hast, dann ist es vielleicht auch deine Frage. Ich kenne zumindest solche Fragen. Du liest es, du bist gerade irgendwie im Exodus oder bist im Deuteronomium und überlegst, ja, was hat das mit meinem Leben eigentlich zu tun? Was von dem, was soll ich denn machen? Oder so. Das war die Frage, die Leute bewegt hat. Und die bibeltreuen Judenchristenlehrer, die da vorbeikamen, haben gesagt, ist doch ganz klar, du musst alles halten, was da steht. Das Evangelium, schön und gut, aber das alleine reicht eben nicht. Und Paulus klärt es dann später auf dem Apostelkonzil ein für alle Mal, da finden sie dann eine Regelung. Aber es war wohl ziemlich krass in den Gemeinden hier, bei den kurdischen Gemeinden oder türkischen Gemeinden, dass er die sogar als einzige eben auf der zweiten und der dritten Missionsreise nochmal und nochmal besucht hat. Weil das so tief eingedrungen ist in diese Gemeinden, diese Gesetzlichkeit, die eben sagt, du bist besonders bibeltreu, wenn du alles einhältst, auch die Gebote des Alten Testamentes. Das ist der Hintergrund des Galaterbriefes. Und jetzt schauen wir uns die ersten Verse an miteinander. Galater 1, ich lese mal los. Galater 1, ab Vers 1. Paulus, Apostel, berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat, an die Gemeinden in Galatien. Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind, und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht, und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Und dabei gibt's doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Wir schauen uns gleich noch 3-4 Verse weiter an, aber bis hierher mal. Paulus beginnt also diesen Brief ganz anders als alle anderen Briefe. Wenn ihr euch auskennt im Neuen Testament, dann merkt ihr, in allen anderen Briefen ist er sehr soft unterwegs und ich freue mich so, eure Gemeinde, so ungefähr wie wenn ich zu euch komme. Meine Tochter drückt schon die ganze Woche rum. Ich will zu dieser coolen Gemeinde, da finde ich so schön, ich habe Freunde gefunden, das ist super. Nichts von alledem hier im Galaterbrief. Er bringt die typische Grußformel, die Einleitung und dann fängt er gleich an mit Kritik. Eigentlich pädagogisch eher schwarze Pädagogik, würde man sagen. Ne? Eher mal zu sagen, was alles schiefläuft. Vielleicht hat er deutsche Gene, kann sein. Das sind wir dann ja eher, ich denke, Schweizer sind auch nicht so arg viel anders. So eher ein bisschen kritisch unterwegs. Also, und deswegen fängt er erstmal mit seiner Autorität hier an. Weil er gleich kritisch herkommt, muss er erstmal sagen, warum er das Recht dazu hat. Er sagt, ich bin ein Apostel, berufen nicht vom Menschen, also ihr habt mir gar nichts zu sagen. Keiner von euch hat mich zum Apostel gemacht. Ich bin hier, weil jemand anders mich berufen hat und es war Gott selber. Und zwar der gleiche Gott, der so viel Kraft hat, dass er Jesus von den Toten auferweckt hat. Also was wollt ihr, jetzt komme ich. Das ist einfach mal für ihn wichtig, die apostolische Autorität zu zeigen, weil nämlich die Galater vermutlich ihn als liberal gebrandmarkt haben. Die haben gesagt, der Paulus, der nimmt die Bibel gar nicht wirklich ernst. Der ist nicht bibeltreu unterwegs, der ist ein bisschen liberal unterwegs. Den braucht ihr nicht glauben. Also wenn der kommt, dann sagt er, hat was zu sagen. Nee, glaubt lieber uns. Wir sind tief in der Bibel verwurzelt. Das war ja das einzige, sag mal, Schriftliche, das sie damals hatten. Galater gehört zu den frühesten Schriften im Neuen Testament. Deswegen gab es noch nicht so viel vom Neuen Testament. Und nicht nur das, dass Paulus seine apostolische Autorität betont, er nimmt auch noch richtig so Autoritätsargument mit. Er sagt, ich schreibe euch in Vers 2, ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind. Eigentlich steht hier wörtlich im Namen aller Brüder. Vermutlich meint er die Leiter der Gemeinden, wo er jetzt gerade unterwegs ist. Leitende Älteste und so, die ihn legitimieren, die hinter ihm stehen. Er muss wirklich alle seine Autorität, seine theologische, seine göttliche Form, alles in den Ring werfen, weil er gleich mit einer krassen Kritik um die Ecke kommen muss. Sagt er, das sind die Leute, die bei mir sind, die bestätigen das. Das ist nicht so, dass es meine Idee ist, was ich jetzt gleich, oder was ich euch gepredigt habe und was ich jetzt gleich zu euch sage, sondern es ist wirklich Usus, es ist Konsens und ich sage es mal, ich werde das auch dann im Apostelkonzil so vertreten und wir werden das auch so durchbringen. Und das hat er auch am Schluss so durchgebracht, diese Position. Und das ist ja auch die, sage ich mal, die sich selber von Jesus und seiner Einstellung zum Gesetz eben auch ableiten lässt. Und er bringt dann diese Grußformel ab, Vers 3, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott. Die ist üblich, das ist in allen Briefen der Antike so, dass man solche Grußformeln hat, irgendwelche göttlichen Grüße, je nach religiöser Prägung hat. Aber Paulus verbindet es damit, dass er nicht nur diesen typischen Gnade und Frieden als Gruß, wie man bei uns eben sagt, ich sage das manchmal noch, gucken die Leute ganz dumm, ich laufe um die Ecke, sage grüß Gott und sage, hi, sagen sie dann oder so. Aber ich weiß nicht, ob es das, sagt jemand noch grüß Gott hier, wenn man sich begrüßt? Gibt es noch so ein paar wenige? Hä? Vielleicht mal wieder einüben. Das ist ein alter deutscher Gruß, der eigentlich aus der christlichen Tradition kommt, grüß Gott. Wenn ihr Verwirrung stiften wollt, ist das eine gute Idee auf jeden Fall. Und das war hier an der Stelle so, er hat diesen typischen Gruß gebracht, Gott zum Gruß sozusagen. Und dann verbindet er das aber damit, gleich mal auf den Punkt zu kommen. Bevor er gleich sagt, ihr habt das Evangelium vermischt, will er erstmal gleich mal definieren, was das Evangelium eigentlich ist, Vers 4. Von Jesus Christus, also Gnade und Friede, von Jesus Christus, der sich selber als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht, hat damit den Willen Gottes unseres Vaters erfüllt. Dem sei Ehre in Ewigkeit. Amen und so. Also gleich definiert er den Kern des Evangeliums, um mal zu zeigen, was ist eigentlich Evangelium? Nämlich, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Dass wir so tief verloren sind, wie wir es uns nie gedacht hätten. Tiefer, als du dir vorstellen kannst. Du bist dreckiger, du bist verlorener, du bist weniger zu Gott passend, als du es überhaupt, als es sich anfühlt. Aber Jesus, durch die Liebe Gottes schickt er Jesus und er gibt sich hin und stirbt für diesen Dreck und macht dich damit so passend zu Gott aus reiner unverdienten Gnade, dass du viel erlöster, viel heiliger, viel perfekter in den Augen Gottes dastehst, als sich's anfühlt in deinem Alltag. So fühlt sich's ja oft auch gar nicht an. Und das ist Paulus ultra wichtig, weil das steht nämlich in Gefahr, verloren zu gehen, wenn wir zu sehr auf Regeln und Gesetzen pochen. Und er rückt damit Gott und sein Handeln in den Mittelpunkt des Evangeliums. Paulus will von vornherein diesen Pflock einschlagen, Leute, es ist Gott, der hat euch gerettet. Es ist das, was Jesus getan hat, das ist das Wichtige. Nicht, was ihr tut, nicht, was ihr entscheidet, nicht, was euer Wille hervorbringt, eure Treue. Und direkt startet er mit der Kritik, Vers 6. Also sowas macht man normalerweise nicht, das ist sehr unhöflich von ihm, aber er haut da einfach rein. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Zum Glück war es keine WhatsApp, hätte man gleich gelöscht, nicht mehr weitergelesen. Aber die mussten es natürlich weiterlesen. Papier war viel zu teuer, als dass man das nicht weitergelesen hätte. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Das muss sie erstaunt haben. Das war total untypisch. Normalerweise wäre jetzt an der Stelle gekommen, so ein Lob und ach, ich habe gehört, super, ich hoffe, euch geht's gut und ach, ist so schön. Ich erinnere mich an eine gute Zeit. Ich komme bald wieder. Nix, gar nichts. Er einfach nur so, ich habe eure Gemeinden gegründet und ich bin total traurig. Wenn ich höre, was bei euch läuft, ich kann einfach nur heulen. Ich könnte einfach nur heulen, was da läuft. Sie waren ja nicht grundsätzlich gegen das Evangelium. Es war nicht, wir werden das noch merken, oder ihr werdet das noch merken im Galaterbrief, sie waren nicht gegen das Evangelium, sondern das Evangelium war in Ordnung. Rechtfertigung, wird man sagen, theologisch aus Gnade, voll in Ordnung. Wir sind gerettet aus reiner Gnade, aber jetzt müssen wir uns anstrengen, auch noch so ein paar Sachen machen. Es geht, ich kann ja nicht einfach nur mich zurücklehnen, muss ja auch noch ein paar Sachen machen. Und da wird es noch kommen, da geht es um Feiertage, einhalten bestimmte heilige Tage und eben auch die Beschneidung, wie sie bei den Juden üblich war. Wir haben ähnliche Themen auch in den letzten Jahren gehabt bei uns im westlichen Kontext, nennt sich dann New Paul Perspektive oder Neue Paulus Perspektive, die anfangen, die jüdischen Wurzeln eben von der paulinischen Theologie stärker zu betonen. Am Ende ist Paulus nur ein jüdischer Rabbi mit ganz vielen tollen, sage ich mal, Auslegungen des Alten Testamentes und aus einer Erlösungshandeln wird zu uns selbst Erlösungshandeln. Vor allem muss ich eben was machen, ich muss mich anstrengen. Und auf der theologischen Ebene hat sich das zum Glück nicht durchgesetzt und viele haben das auch, entlarvt. Aber ich sage mal so, auf der ganz normalen Ebene, für was dich und mich betrifft, wie schnell rutschen wir in so ein Denken rein? Einfach mal so die Formulierungen, die ich oft höre. Ja, ich habe mich bekehrt, ich habe mich entschieden, ich habe mich, und dann denke ich so, okay, ich. Wie schnell kommt so ein Denken rein, dass ich gläubig bin, verdanke ich eigentlich meiner super Denkleistung, dass ich eben mal abgewogen habe, was gut ist und nicht, und ich habe einfach die richtige Entscheidung getroffen, praise the Lord, dass ich gut entschieden habe. Da kommt dann ganz schnell so ein gesetzlicher Touch rein. Und dem will Paulus entgegentreten und sagt, es ist nicht deine Entscheidung, es ist nicht dein Ding, dass du überhaupt ein Hirn hast zum Nachdenken, dass du was abwägen kannst, dass du überhaupt einen Willen hast, dass du entscheiden kannst, alles Gottes Gnade. Er hat alles gemacht. Ohne ihn könntest du nicht mal eine Synapse gebrauchen in deinem Gehirn. Es ist alles einfach Gnade. Vielleicht sollten wir da auch unsere Terminologie, wie wir Sachen ausdrücken, vielleicht auch nochmal überdenken. Vielleicht sollten wir lieber davon sagen, damals, als ich bekehrt wurde, statt als ich mich bekehrte. Das wäre vielleicht theologisch richtiger. Das Evangelium zeigt, dass Gott alles macht, dass alles von Gott ausgeht. Und Paulus verkämpft dieses Evangelium gegen diese neue jüdische Überfrachtung. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium, Vers 7. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Er warnt die Leute. Es gibt falsche Lehrer, die rennen rum und deren Evangelium, was die benutzen auch den Begriff Evangelium, die benutzen auch den Begriff Gnade, die benutzen auch den Begriff alles Mögliche, die gleichen Begrifflichkeiten und meinen doch was anders. Das ist das Evangelium auf den Kopf gestellt. Es gibt dieses Evangelium noch, natürlich, aber es ist halt falsch rum präsentiert. Es ist auf den Kopf gestellt. Es ist dann so, was alles nur und du musst gar nichts machen oder was? Nein, sagt Paulus, du musst nichts machen. Nein, du kannst sogar gar nichts machen. Es ist alles Geschenk. Als ich in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, hatte ich einen Nachbar, der ist ganz fromm, in einer frommen Gemeinschaft aufgewachsen. Mit dem habe ich manchmal theologisch diskutiert, weil ich seine hübsche Tochter immer abgeholt habe zur Schule. Und dann habe ich mit ihm über seine Herkunft diskutiert. Und er hat zu mir, also eben hart gegen mich diskutiert. Er war nicht gläubig, aber fromm aufgewachsen. Und er hat mal so was gesagt, mit diesem, dass Jesus gestorben ist für mich. Ich habe den nicht drum gebeten. Für mich hätte er nicht sterben müssen. Ich wollte nicht, dass der ans Kreuz geht. Er hätte bleiben können, wo er will. Ich regel meine Sachen mit dem da oben schon selber. Ja. Ist klar, da stehen wir davor und denken so, okay, bisschen weird. Ich weiß auch nicht, ob der, wie das dann funktioniert, wenn der in den Himmel kommt, wer das regeln will, in Ordnung. Aber diese Haltung, diese innere Haltung, die ist ja bei uns vielleicht auch manchmal so, dass wir eben das so tief drin haben. Ich regle eigentlich das schon irgendwie auch selber. Nicht so dieses, Herr Jesus, halt mich treu bei dir, sondern ich entscheide mich, Disziplin und dann bin ich treu und dann, gell, wir haben das als Christen. Ich habe einfach mal nur so ein paar Sachen aufgeschrieben für mich, wo ich gedacht habe, Dinge, die man als Christ eben tun muss, damit man treu bei Jesus bleibt, eben nicht rauchen, nicht trinken, je nach Region, das eine oder das andere oder beides, nicht Fernseher gucken, nicht ins Kino gehen, nicht tanzen, Frauen dürfen keine Hosen tragen, in manchen Regionen muss ein Kopftuch auf den Kopf, bei anderen darf keins drauf sein. Ich liebe die Anfänge des Pietismus, die ich studiere, da durfte man dann auch nicht spazieren gehen und nicht Schlitten fahren. Das war auch verboten, alles weltlich, kein Fleisch essen wahlweise, man muss vielleicht den Sabbat halten und so weiter und so weiter. Ich kann alles geistlich verargumentieren, alles super. Also ich verstehe jede dieser Regeln aus ihrem Kontext und ihrem Umfeld, gute Ideen. Das Problem ist, sie sind etwas, was dem Evangelium hinzugefügt wurde. Und wenn es ihm hinzugefügt wird, würden manche dann vielleicht sagen, ist doch nicht schlimm, dass ich auch noch ein paar coole konservative Werte habe. Ist doch klasse. Ja, aber Paulus verkämpft sich dagegen. Er sagt, es ist nicht so, dass du dann einfach noch so ein paar gute Regeln dabei hast, sondern die Gefahr ist, dass diese Regeln alles andere verdrängen. Das ist die Gefahr. Und es wird noch kommen im Galaterbrief, wenn ihr anfangt, 1, 2, 3 Gesetze zu halten, dann seid ihr da drin und dann seid ihr verpflichtet, alles zu halten. Alles oder nichts. Ihr könnt nicht nur 3 Sachen raussuchen, die ihr haltet und den Rest wegkippen. Und das bringt er nachher auch nochmal ganz ausführlich. Und ich habe solche Diskussionen schon manchmal gehabt, dass Leute sagen, ja, wir brauchen doch Regeln, die jungen Leute müssen doch irgendwie wissen, was sie machen müssen. Warum es immer die jungen Leute sind, die wissen müssen, was sie machen und so. Und nicht die Alten, die wissen anscheinend schon alles. Sonst gibt es Anarchie, macht jeder, was er will. So ein bisschen Ordnung und so muss ja schon sein. Und Paulus bringt da ganz klar im Galaterbrief, was ihr im Glauben angefangen habt, könnt ihr nicht in den Werken vollenden. Und er bezieht sich dann nachher im Römerbrief ganz deutlich drauf. Und ich will kurz mal schön aus dem Römerbrief das auflisten, euch, welchen Wert Paulus dem Gesetz gibt. Er ist nicht gegen das Gesetz. Das Gesetz ist super. Ich lese die Verse jetzt nicht vor. Ihr könnt die vielleicht im Nachgang mal lesen. Er erklärt da, das Gesetz ist super, um Sünde zu offenbaren. Sie zeigt uns Sünde, aber sie rettet nicht. Das Gesetz kann niemand retten. Du wirst nicht gerecht durchs Gesetz. Es kann dich nicht retten. Obwohl es super ist, kann es dich nicht retten. Es zeigt alles auf, aber es kann dich nicht retten. Es bringt am Ende deswegen eigentlich nur Zorn über dein Leben. Du merkst im Lichte des Gesetzes, dass du eigentlich nichts kannst. Ihr seid Staub, ihr kriegt nichts hin. Ihr habt's verbockt, niemand kann's hinmachen. Und deswegen gibt es nur die Möglichkeit, und die bringt im Römerbrief, dass du sterben musst. Denn das ist die einzige Möglichkeit, dass man vom Gesetz frei wird. Na, wenn du tot bist, musst du keine Steuern mehr zahlen. Du bist frei vom Gesetz. Kommt keiner vom Finanzamt. Und doch, manchmal gibt es sogar noch Briefe vom Finanzamt, wenn jemand schon tot ist, dass man noch Steuern zahlen muss. Aber theoretisch müsste er es nicht mehr machen, Steuern zahlen. Weil er ist frei vom Gesetz. Ne? Das ist die einzige Möglichkeit. Und das bezieht Paulus allegorisch auf Jesus und sagt, und deswegen stirbt Jesus an deiner Stelle, weil in dem Moment, wo du stirbst, gilt das Gesetz nicht mehr. Dann bist du frei. Das ist der Gedanke, der sich da im Römerbrief entfaltet. Und den zieht er dann in den Galaterbrief rein. Und jetzt gehen wir weiter in die Verse 8, ab Vers 8, die letzten Verse aus diesem Galater 1. Da wird Paulus dann richtig ärgerlich. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wäre es der theologische Leiter vom AB-Verband, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das ihr euch verkündet habt, der sei verflucht. Auch Timon Sivikking darf das nicht verfluchen. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit nochmal, wenn euch jemand ein anderes Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei verflucht. Zweimal betont er das, schärfste Verurteilung. Ein krasser Ausdruck, verflucht ist eigentlich der Ausdruck, der vom Heil ausschließt. Eigentlich widerspricht es ja der paulinischen Theologie, der ja eher von der Unverlierbarkeit des Heils ausgeht. Aber an der Stelle ist er so radikal, dass er sagt, es ist nicht einfach nur, dass man ein bisschen ein paar Regeln dazu bringt, sondern diese Regeln ersetzen nachher das Evangelium im Innenleben von Menschen. Gesetzlichkeit ist viel crazier, als wenn Leute schlimmste sexuelle ethische Verfehlungen haben. Die können wild leben, sexuell. Das schwächt Glauben extrem. Aber Gesetzlichkeit schließt aus vom Evangelium. Ist noch viel schlimmer als verlottern ethisch. Das andere Extrem. Und er ist so hart unterwegs, weil man merkt richtig, wie er ringt um die Galater. Er hat kaum ein Standing bei ihnen, kaum irgendwie Autorität bei ihnen. Er ist in der Gefahr, alles zu verlieren. Und deswegen nimmt er auch diesen Vorwurf weg, irgendwie, dass sie dann sagen, ja dann, Paulus will ja nur uns irgendwie einlullen, uns irgendwie Honig ums Maul schmieren, dass wir ihm glauben, weil er irgendwie die Ehre von Menschen sucht. Und das tut er nicht. Er redet so hart, damit keiner sagen kann, du redest ja nur so, damit du beliebt bist. Denn das wird ihn nicht beliebt machen, was er hier sagt. Und in Vers 10 drückt er das nochmal direkt aus. Sagt selber, wenn ich so rede, bin ich auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? War wohl ein Vorwurf von den Galatern. Ja, der will nur beliebt sein und deswegen bringt er ein Softie-Evangelium, damit es nicht so hart ist oder so. Sagt er, guckt selber, ich rede hart mit euch, ich kann hart mit euch reden, wenn ihr es wollt, kein Thema. An der richtigen Stelle. Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Super hart. Ich glaube, es ist einer der Bibeltexte, die wir am meisten beachten müssen in der Bibel, weil wir, gerade wir, als konservative Christen, und ich bin zutiefst konservativ, ich bin super konservativ in meiner Theologie, wir als konservative Christen, wir stehen so krass in der Gefahr, auf der Seite vom Pferd zu fallen. Noch so ein paar Dinge mitzunehmen, die wir wichtig finden. Konservative Werte, gute Ordnungen und Regeln fürs Leben steht ja schon in den 10 Geboten, im Alten Testament und so weiter und so weiter. Und der Weg, den Paulus beschreitet, und das wird noch kommen, nämlich das Gesetz des Geistes und des Lebens, was er einführt, das geht einen ganz anderen Weg. Das geht nicht den Weg über, was steckt in dir drin an Disziplin, an Werten, an Ordnungen, an konservativen Lebensauffassungen. Diesen Weg geht er überhaupt gar nicht, den begrabt er. Er begräbt er. Er nimmt den anderen Weg, Christus, der sich in euch entfaltet. Und dann heißt es nicht mehr, du musst dem jetzt vergeben, wenn du ein guter Christ sein willst, sondern der Christus in dir, der kann gar nicht anders als zu vergeben. Der will das. Das ist seine tiefste Sehnsucht, das zu tun. Eine ganz andere Herangehensweise. Vielleicht am Ende im Ergebnis bei den Werten oft dasselbe. Aber es ist trotzdem ein extremer Unterschied, von welcher Seite ich das Pferd aufzäume. Und damit will ich zum Schluss kommen. Was wir hier lernen können, sind 3 Dinge, die ich euch mal zum Schluss mitgeben will, wozu uns dieser Bibeltext ermutigt. Das erste ist Treue zum Evangelium. Es gibt super kluge Leute, die super rhetorisch predigen, die in Klasse unterwegs sind. Es macht Spaß, denen zuzuhören und ihren Predigen, oder die haben lustigste Podcasts und die beeindrucken einen, wenn man sie anhört bei YouTube und was weiß ich was. Lasst euch nicht davon beeindrucken. Wenn das nicht Evangelium ist, wenn das immer Evangelium plus irgendwas ist, lasst euch nicht beeindrucken davon. Kann so smooth reingehen, wie auch immer. Es ist Bullshit. Weg damit. Haltet euch am schlichten Evangelium fest. Ich bin verloren. Ich brauche Jesus. Er rettet mich aus reiner Gnade. Und zwar so umfassend, dass ich in alle Ewigkeit errettet bin. Ich kann nicht dazu beitragen. Genauso wie ich aus Gnade errettet bin, genauso lebe ich auch aus Christus. Aus reiner Gnade und nichts anderes. Es gibt da, lasst euch auch nicht verunsichern von Leuten, die was ganz Neues entdeckt haben, einen super neuen Zugang zur Bibel. Es gibt nicht keine grundlegend neue Wahrheit, die noch nicht entdeckt wurde in der Bibel. Und wenn es eine super neue Sache ist, die entdeckt wurde, dann ist es nicht die Wahrheit. Das ist ganz einfach. Da gibt es nichts noch hinzuzufügen. Und das Zweite, wozu ich euch ermutigen möchte, ist Wachsamkeit. Seid einfach wachsam. gegenüber solchen Einflüssen. Gerade in einer digitalisierten Zeit, wo ultra viele Leute ja viel mehr Input bekommen übers Handy oder über die digitale Medien als sonntags hier im Gottesdienst, ist die Gefahr halt auch super groß, sich irgendwie dies und jenes noch mit reinzuholen, was man denkt, was man in der eigenen Gemeinde nicht bekommt. Und ihr könnt da auf solche Prediger im Netz stoßen ohne Enden. Die predigen, wie meine Mutter manchmal früher gekocht hat. Wenn mehr Leute da waren als geplant, Wasser in die Suppe, dann hält sie ein bisschen länger. Was mit der Suppe funktioniert, wenn man einfach Salz dazu machen kann, funktioniert eben beim Evangelium nicht. Das ist der Punkt. Du kannst es nicht strecken mit Wasser, sondern wenn es gestreckt wird, geht es kaputt. Und das Dritte, wozu ich euch ermutigen will, ist Jesus ins Zentrum. Erlösung und Heiligung geschieht allein durch Jesus. Lehnt es ab, wenn Leute sagen, du müsstest aber doch noch auch dich entscheiden, auch noch anstrengen, auch noch Treue zeigen oder. Und lehnt es auch in dir selber ab, dieses vielleicht manchmal deutsche Gehen, ich muss doch aber auch was leisten, ich muss doch aber auch was. Nein, lehnt es ab in dir selber, wo du deinen Willen, deine Entscheidung, dein Tun in den Mittelpunkt stellen willst. Das ist so menschlich, das zu tun, aber es ist überhaupt nicht Evangelium. Alles ist Jesus und wir sind gar nichts. So wird ein Schuh draus. Amen. Ich bete. Jesus, und so danke ich dir einfach, dass wir dieses wunderbare Wort haben in deinem Evangelium. Und Herr, ich bekenne dir, wie sehr ich in der Gefahr stehe manchmal, das zu verfälschen. Wie ich da drin stehe und denke, ja, aber ich muss da auch zeigen, dass ich wirklich treu sein kann und dass ich es wert bin, errettet zu werden. Dass sich Jesus nicht geirrt hat, als er mich in seine Nachfolge gerufen hat. Jesus, es gibt nichts in mir, was dich bewogen hat, mich gerade rauszusuchen. Ich danke dir einfach, dass du es getan hast und dass du meinen Glauben halten wirst bis ans Ende, dass du treu sein wirst, wo ich untreu bin, dass du meine Hand festhalten wirst, wo ich sie wegziehe. Vielen Dank, dass das ganze Leben von Anfang bis zum Ende reine Gnade aus deiner Hand ist. Und ich bete drum, diejenigen, die jetzt heute hier drin sitzen und strugglen innerlich damit, wo manches sich reinmischt an Prägungen, an vielleicht auch an so guten konservativen Werten, die nicht schlecht sind, aber die vielleicht das Evangelium verdrängen wollen. Herr Jesus, mach uns frei, mach uns wachsam, lass uns, deck du auf, wo wir auf Gegenden unterwegs sind, die schlüpfrig sind, die einfach kein fester, tragender Grund sind. Gib, dass wir wirklich klar sind und alles wegschieben, was uns aus der Gnade wegtreiben will, in eine Leistung hinein. Schütze diese Gemeinde auch, Herr Jesus, wo vielleicht Menschen da sind, Lehrer da sind, ob sie über digitale Medien oder vielleicht auch vor Ort Einfluss nehmen wollen und noch Dinge dazu packen wollen, das Evangelium verwässern wollen. Schütze du diese Gemeinde, dass sie es erkennen können und ablehnen. Danke, dass du es tun wirst, Herr. Amen.
Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter email@emmanuel-grauer.de. Bleib behütet.